ich wollte gestern einen Fistbump geben, ganz normal, und dann wurde ich so ein bisschen komisch anguckt und so, ja, so Händedruck ist ja schon persönlicher, da kann man ja auch mehr irgendwie darüber aussagen.
Ja, sagst du, ja, zum Kuss ist noch persönlicher, aber...
Karim guckt ein bisschen schockiert. Hat so ein bisschen was von Flug der Karibik.
Ja, wirklich?
Lass den Kraken los!
Genau.
Kraken.
Unser Podcast ist schon auf dem Index gelistet. Also ich weiß auch nicht, wie man das mit dem Haustier-Podcast schafft, auf den Apple-Index zu kommen. Aber gut. Willkommen zur heutigen Folge unseres Podcasts und man hört es vielleicht schon, mich hat es ein bisschen erwischt und da...
Live von der Seuchenstation.
Ja, aber richtig, aus der Isolationshaft. Ja, nee, Gott sei Dank schon komplett durchgeimpft, also hoffe ich einfach mal, dass es nicht Corona ist und falls es Corona ist, einen sehr leichten Verlauf nur nimmt. Wie geht's euch?
Besser.
Deutlich besser.
Du hast unser Mitleid, Maike. Maike sieht ein bisschen blässlich um die Nase aus. Deshalb Props, dass du trotzdem hier bist, um die Aufnahme zu machen. Respekt.
Ja, wirklich.
Alles für den Podcast. Das ist doch hoffentlich wert. Alles für den Podcast, alles für euch.
Alles für den Dackel.
Und hoffentlich geht es dir
unser Leben
ganz, ganz schnell besser. Und dann kannst du, wenn es dir besser geht, wieder dich dem widmen, was dir liegt. Und darüber reden wir auch heute. Nicht das, was Maike machen wird, wenn sie gesund ist, sondern die Prä-Corona-Zeit. Also was passiert eigentlich nach der Corona-Zeit mit den Tieren?
Und was, ist das nicht Post-Corona?
Ich habe mir zu... Ich habe mir zu viele Zurück-in-die-Zukunft-Filme angeschaut. Ich bin jetzt
die Prä-Post-Corona-Zeit.
Die Prä-Corona-Zeit, also das stimmt schon irgendwie.
So. Eigentlich ist es noch gar nicht richtig vorbei, deswegen fühlt sich das nicht so richtig so an.
Ja, das stimmt. Ja. Bevor wir aber starten, müssen wir noch ganz kurz einmal unserem Sponsor danken, denn auch bei Folge 20, ich habe übrigens die Datei, ich habe den Link hier Podcast 17 genannt, das ist natürlich Quatsch, das ist schon Folge 20. Was irgendwie voll krass ist. Egal, auf jeden Fall auch in Folge 20 hier ist unser Sponsor wieder Megazoonort. Vielen Dank für das Vertrauen in uns und dass ihr an unserer Seite steht. Mega cool. Und wenn ihr ZuhörerInnen da draußen Bock habt, ein bisschen was zu shoppen für euer Tier, dann checkt doch mal megazoo-nord.de. Wir haben das auch in den Shownotes verlinkt. Da kriegt ihr alles, was ihr braucht. So, jetzt mal zur Prä-Post-Corona-Zeit. Worüber wollen wir heute genau sprechen?
Also nicht über Zeitreisen. Ich habe momentan so einen Zeitreiseschub. Ich habe mir irgendwie wieder gefühlt alle Filme angeschaut, die Zurück in die Zukunft, täglich grüßt das Murmeltier. So.
Geil. Was ist dein liebster Hammer. Zeitreisefilm?
Tatsächlich Zurück in die Zukunft. Teil 1 okay. Aber. Hammer, Wahnsinn. Ja. Ich liebe diesen Film so sehr. Und wirklich dicht gefolgt von täglich grüßt das Murmeltier. Looper habe ich auch mega geil gefunden, habe ich mir gerne angeschaut. Und jetzt gerade bin ich auf eine Serie gestoßen, Dark.
Oh, Dark ist so gut.
Hast du die angeschaut? Kennst du die Serie, Maike?
Ich habe die ersten 3 Folgen geschaut. Ich muss mal unbedingt weiterschauen, aber war bisher schon sehr gut.
Ich habe eine Story zu Dark.
Bitte nicht spoilern, ne?
Nee, ach Quatsch, als ob, nein. Also, pass auf, ich habe Dark, als die erste Staffel rauskam, habe ich die ersten 2 Folgen geguckt und dachte, meh. Dann habe ich, als die zweite Staffel rauskam, die ersten 2 Folgen wieder geguckt und dachte, meh. Und dann ist meine Tochter geboren worden, als die letzte Staffel rauskam und ich habe mit ihr auf dem Arm einfach jeden Morgen immer 2 Folgen geguckt und habe das am Stück durchgebinged. Und ich finde, ohne Mist, dass Dark die beste Serie, so Mind-Twisting-Serie überhaupt ist, weil die absolut perfekt in sich geschlossen und ein zufriedenstellendes Ende hat. Es ist Hammer. Ich bin ein großer Fan. Und es ist deutsch.
Ich wollte gerade sagen, es ist sogar eine deutsche Produktion, oder?
Mhm. Ja, ist heftig, ne?
Ja.
Aber ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Also ich habe gerade, wie gesagt, frisch damit angefangen. Und
viel Spaß. Mega geil.
Ja, danke dir. Ja, geil.
Was ist dein liebster Zeitreisefilm, Maike? Noch, um das abzuschließen.
Da muss man dich
auch
fragen. Oh
Gott, ich muss mich jetzt gerade mal leider outen. Ich glaube, ich habe von den genannten noch keinen einzigen gesehen.
Was?
Vielleicht mal täglich grüßt das Murmeltier mit meinen Eltern, als ich ein Kind war, aber ich bin ja eher in der Prä-Alles-Phase und stehe mehr so auf Fantasy-Mittelalter und gucke da alles, was es gibt. Aber so im Hier und Jetzt und Zukunftssachen, bisschen schwieriger bei mir. Muss mich immer zu bequatschen lassen, mir das anzuschauen.
Es gibt so eine MacGyver-Folge, wo er aus irgendeinem Grund im Mittelalter landet und mit der Tafelrunde irgendwie irgendwas macht und da irgendwelche Gadgets baut. Ich habe MacGyver geliebt als Kind. Aber mein liebster Zeitreisefilm
ist 12 Monkeys. Hat er einen Panzer gebaut aus der Tafelrunde?
Was?
Hat er einen Panzer gebaut aus der Tafelrunde?
Ja, wahrscheinlich irgendwie explosive Stoffe aus seinem Kot oder irgendwie sowas.
100%.
MacGyver halt. 12 Monkeys ist mein liebster Zeitreisefilm. Ich finde den so gut.
Scheiße, habe ich nicht erwähnt. 12 Monkeys, mega geil. Davon soll es jetzt eine Serie geben, die deutlich besser ist, als man glaubt.
Ach, echt?
Steht auch auf meiner Watchlist.
Ich glaube, ich weiß, was ich heute Abend zu tun habe. Und heute Nacht und die nächsten 3 Tage.
Ich habe mir vorletzte Woche Live Die Repeat angeschaut. Mega.
Die kenne ich gar nicht.
Mit, wie heißt der nochmal? Der Scientology-Typ?
Welcher? Du meinst Tom Cruise wahrscheinlich, ne?
Tom Cruise, fuck, ja klar. Mega gut.
Gut, okay. Wir kommen jetzt von Zeitreisen auf Haustiere vor, während und nach Corona.
Ja, hast du ja schon selber gesagt, genau so.
Ja. Es ist ja wie eine Zeitreise quasi, weil ja irgendwie wird so 1,5, 2 Jahre aus unserem Leben so ein bisschen rausgeschnitten wurden und in der Zeit man so ein bisschen losgelöst von allem um sich drumherum so ja sein eigenes Ding machen musste. Und da haben viele Leute ja sich einen Hund oder eine Katze oder ein anderes Haustier angeschafft und sind jetzt irgendwie Tiereltern. Und jetzt geht's langsam wieder los, wenn die Delta-Variante uns nicht irgendwie umknüppelt. Und das bedeutet natürlich nicht nur für uns Menschen irgendwie krasse Veränderungen, sondern auch für die Tiere. Und ich habe gestern, ich war gestern zum ersten Mal in Köln, eigentlich geschäftlich, aber ich bin halt im Parkhaus geparkt und dann einmal durch Köln durchgelaufen. Es war super weird. Also ich meine, ich habe eh irgendwie ein bisschen Probleme mit so ganz, ganz vielen Menschenmengen, weil mich das irgendwie überreizt. Aber das war schon krass, wie viele Menschen und irgendwie alle sitzen da und alles ist normal. Und man denkt so, oh, abgefahren. Und genau, und heute wollen wir so ein bisschen darüber reden, was denn da unsere Tiere erwartet und wie man die so ein bisschen vorbereiten kann.
Was mich am meisten überrascht eigentlich war, dass viele ja gedacht haben, okay, jetzt haben wir uns an diesen weniger Kontakt mit den Mitmenschen gewöhnt, man gibt sich nicht mehr die Hand, man begrüßt sich aus der Entfernung und ich und ganz viele andere waren ja auch der Meinung, das bleibt uns nach Corona bestimmt noch sehr, sehr lange erhalten, dass man sich halt nicht mehr direkt die Hand gibt und so. Und das ist völliger Quatsch. Also momentan ist es ja zumindest in Frankfurt wieder ganz okay, viele sind auch schon geimpft und alle Leute, die ich treffe, die ich neu kennenlerne, geben mir sofort die Hand, die ich schon länger kenne, umarmen mich sofort. Also ich glaube, man rutscht da sehr schnell wieder in den Zeitpunkt von vor 2 Jahren zurück. Obwohl wir uns das total umgewöhnt hatten eigentlich die ganze Zeit. Aber das ist irgendwie noch so in uns drin.
Ich finde das total weird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es total weird. Also ich habe letztens wieder einen Film geguckt, da haben sie sich die Hände geschüttelt und ich so, ey,
das dürft ihr nicht.
Das dürft ihr nicht. Ne? Das ist total seltsam irgendwie. Ich finde es immer noch vollkommen befremdlich, muss ich ehrlich
sagen.
Aber
in Filmen finde ich es auch komisch. Da zucke ich auch immer bei Menschenmengen, aber im realen Leben ist es irgendwie wieder normal. Das ist total abstrus irgendwie.
Ich wollte dir gestern ein Fistband geben, ganz normal, und dann wurde ich so ein bisschen komisch angeguckt und so, ja, so Händedruck ist ja schon persönlicher, da kann man ja auch mehr irgendwie darüber aussagen. Ich dachte so,
ja, sagst du, ja, Zungenkuss ist noch persönlicher, aber was soll der Scheiß?
Ich hab eine Frage an euch.
Ist alles so.
Alle Menschen, alle deine Patienten, die ganzen Runde.
Egal.
Ja, könnt ihr euch noch genau an den Zeitpunkt erinnern, als ihr das erste Mal von Corona erfahren habt? Und wie ihr reagiert habt? Erzählt mal.
Ich habe an den Film gedacht. wie ist der nochmal?
Outbreak?
Nee. Ich google, ich sag's dir gleich. Ich habe tatsächlich so ein die Welt geht unter, Postapokalypse, sowas. An sowas habe ich gedacht. Und das war tatsächlich Anfang des letzten Jahres. Und dann dachte ich so, okay, irgendwie hört sich das gerade ziemlich fremd an. Wirklich echt wie so ein Film.
Total. Und du, Maike?
Also ihr habt das gleich von vornherein für voll genommen und habt direkt damit gerechnet, dass das so schlimm wird? Nein, oder? Also ich weiß auch, das erste Mal habe ich davon gehört, da hat meine Mutter mir bei WhatsApp ein Video weitergeleitet, von eben Menschen in solchen Schutzanzügen aus China, die irgendwie die ganzen U-Bahn etc. desinfiziert haben mit riesigen Gerätschaften. Und ich dachte nur so, oh nee, jetzt spinnt da wieder irgendjemand rum und schickt irgendwelche Kettenbriefe weiter und Berichte von irgendwelchen Seuchen. Oh, so, ja, lass sie machen, was ein Quatsch, ey, vielleicht ist irgendein Film rausgeschnitten. Und es hat bestimmt schon eine Woche gedauert, bis ich langsam realisiert habe, oh, das ist doch nicht so lustig und es ist auch schon hier bei uns. Und ja, was für ein Rattenschwanz das nach sich gezogen hat, wissen wir ja leider alle.
Ja, dass das keine, also dass es eine Pandemie richtig wird, also so weltweit, damit habe ich eigentlich nicht gerechnet. So im Januar hat man ja so die ersten Fälle da aus China gehört und so und dann dachte ich so, okay, alles klar, wieder mal irgendwie neuer Outbreak und dann wurde ganz viel der Film geguckt und dann dachte ich so, alles klar, das wird wahrscheinlich irgendwie auf Asien beschränkt bleiben, mal wieder. Und ja, deshalb, ich habe das auch ein bisschen fehleingeschätzt, wie irgendwie ganz viele. Was denkt ihr denn?
Ich habe gerade mal gegoogelt, wie der Film heißt. Contagion mit Matt Damon.
Ah, ja.
Also der ist wirklich ein bisschen weird. Also wenn man sich den Film nochmal anguckt, nachdem man 1,5 Jahre Corona durchgemacht hat, da denkt man sich so, ey, die haben ja aber schon vieles predicted. Guckt euch den mal an.
Was denkt ihr, ab wann ging das los, dass sich mehr Tiere angeschafft wurden?
Ich glaube tatsächlich, und das sehe ich ja so in meinem Umkreis und vor allen Dingen bei meinen ganzen Klienten, als die ersten Frustrationen eingesetzt haben. Als die Kontakteinschränkungen waren, als die Bewegungseinschränkungen waren und in dem Moment, als es dann plötzlich hieß, so, pass mal auf, aber mit einem Hund kannst du ja raus und als vor allen Dingen kannst du dich ja bewegen, wenn du laufen gehst, also Sport betreibst. Seitdem sehe ich vor allen Dingen drei Sachen mehr. Mehr Jogger, mehr Radfahrer mit E-Bikes vor allen Dingen und mehr Hunde. Deutlich mehr
stimmt.
Hunde. Das ist so krass. Also wirklich echt, die Parks sind so voll. Teilweise an Orten, wo ich wirklich ungestört über Jahre gelaufen bin, wo ich wirklich echt niemanden gesehen habe. Da bin ich früher mit, weiß ich nicht, 12, 15 Hunden entlang gelaufen und habe niemanden gesehen. Habe die alle von alleine gemacht, dass die dort auf den Wiesen spielen konnten. Da hast du wirklich, wenn in einer Woche, wenn du eine Handvoll Leute getroffen hast und das in einem voll dicht besiedelten Stadtwald bei uns in Köln, war schon krass viel und jetzt siehst du da halt wirklich echt überall Menschen und vor allen Dingen die Wege, die ich gelaufen bin, das waren ganz schmale, teilweise so halt eben Querbeetwege, die sind heute so platt getrampelt, da siehst du, wie viele Menschen jetzt so lange da durchgelaufen sind. Also es ist krass, wie voll es alles geworden ist.
Hm. Wann ist dir das in der Praxis aufgefallen, Maike?
Ja, ich würde auch so sagen, später Frühling 2020. Da hat es auf einmal angefangen, richtig zu knallen, dass man wirklich gemerkt hat, okay, wir kommen fast mit den Behandlungen nicht mehr hinterher, die Leute stehen mit ihren Tieren, wir haben halt eine offene Sprechstunde, das heißt, wer kommt, wird in der Reihenfolge einfach behandelt, wir haben also keine Terminvergabe und die Leute mussten ja Corona-bedingt wegen der Einschränkung eben vor der Tür warten, weil die nicht ins Wartezimmer durften oder nur, je nachdem, was gerade für eine Einschränkung war, nur sehr wenige Leute ins Wartezimmer durften und dann standen die da wirklich irgendwie um den halben Block rum mit ihren ganzen neuen Tieren und was da halt super auffällig war, ist einmal die hohe Anzahl der Neukunden. Und einmal die hohe Anzahl bekannter Kunden, die sich aber eben neue Tiere und vor allem sehr, sehr junge Tiere, also Katzenwelpen, Hundewelpen, junge Kleinsäuger zugelegt hatten. Also es war ein richtiger, sowohl bei den Menschen in meinem Freundes- und Bekanntenkreis Babyboom, als auch Tierbabyboom zu verzeichnen.
Krass, ne?
Und ich meine, also für mich wurde es zum ersten Mal deutlich, als hier, wo ich mein Studio habe, direkt gegenüber wohnten ein Pärchen und die haben sich einen Hund angeschafft. Und der war super ängstlich am Anfang. Und die haben mir dann berichtet, ja, es ist ja super schwierig, dass es keine Hundeschulen und keine ja so Hundegruppengeführte gibt momentan. Ich hab eine Frage an dich. So, also was ich jetzt ganz, ganz viel gehört habe, ist, gerade wenn Leute sich Welpen anschaffen, so ja, die Sozialisierung am Anfang mit anderen Hunden, das fiel irgendwie lange weg. Was denkst du, wie wichtig ist das? Ist wäre meine erste Frage. Dass sowas stattfindet, so Welpengruppen und so. Und kann man sowas nachholen? Das wäre meine zweite Frage.
Erstmal zu deiner ersten Frage. Wie wichtig ist das? Das ist natürlich erstmal vor allen Dingen für die Menschen selbst wichtig. Ja, wenn du als Hundehalter, als Hundehalterin jetzt das erste Mal ein Tier bei dir zu Hause hast, willst du dich natürlich halt eben mit anderen Menschen austauschen, deine Erfahrungen halt eben mit den anderen Menschen austauschen. Dadurch erfährst du ja auch halt unglaublich viel über dein eigenes Tier, weil du dich wirklich aktiv damit beschäftigst. Du nimmst deinen Hund, gehst in eine Welpenschule. Da sind andere Menschen, die sich ähnlich fühlen wie du. Da sind Leute, die dich anleiten können, Menschen, die vielleicht irgendwie ja schon mal sowas durchgemacht haben und können dir dann halt eben von den Erfahrungen berichten. Das alles fehlt halt natürlich. Ne? Der Hund selbst, der hat uns Menschen als Sozialpartner Nummer eins. Der hat er natürlich, also wenn das ein guter Züchter, eine gute Züchterin ist beispielsweise, wenn man den Hund daher hat, dann sind die ja auch schon erstmal vorher mit den Geschwistern, mit den Elterntieren zusammen. Das heißt also, sie haben den Kontakt schon mit den Artgenossen gehabt. Wenn du dann auch mal beispielsweise einen Hund hast, den du mit in den Wald nimmst, da hat er ja auch nochmal, oder in den Hundeparks oder so, hast du ja auch nochmal einen Kontakt mit Artgenossen. So, aber als Mensch hast du dann natürlich, da fehlt dir was. Da musst du schon wirklich echt bewusst Kontakt suchen. Und ich glaube, das ist das, was gefehlt hat, allen voran. Und das ist ein bisschen schwierig, aber auch das ist wiederum, ich meine, es gibt so viele Facebook-Gruppen und man lernt ja auch wirklich erst schnell als Hundehalterin lernt man ja wirklich schnell Menschen kennen. Man hat ein gemeinsames Thema, worüber man spricht. Ich glaube, auch das ist noch ein bisschen vielleicht zu verkraften. Aber wenn du wirklich ein akutes Problem hast beispielsweise mit deinem Tier, das ist wirklich schwierig, dann halt eben jemanden zu finden, der dir helfen kann. Und online geht es halt schwer. Und darauf haben auch viele zurückgegriffen, haben das versucht, irgendwie über Online-Unterricht zu machen. Aber das ist was anderes. Das siehst du das Tier nicht. Da hast du nicht wirklich die Energie, die du übertragen kannst. Du kannst nicht aktiv eingreifen, kannst nicht bestimmte Situationen provozieren. Das ist wirklich sehr, sehr schwer. Oder beispielsweise auch für Klienten, die jetzt lange beispielsweise in einer oder während der Entwicklung, während des Trainings plötzlich pausieren mussten und dann da standen und dann nicht weiter wussten, okay, gut, okay, jetzt kann ich 4 Monate nicht mit meinem Trainer, mit meiner Trainerin arbeiten, was soll ich jetzt machen? Das ist halt sehr, sehr schwer, glaube ich. Was war die zweite Frage von dir?
Ja, ob man das so nachholen kann sozusagen. Also angenommen, so diese ganzen Welpengruppen und so konnte ich nicht mitnehmen. Und jetzt ist mein Hund irgendwie gerade, weiß ich nicht, ein Jahr oder so. Kann ich jetzt, also wie gehe ich denn da vor, wenn ich den jetzt auf einmal in so eine Gruppe integrieren möchte oder jetzt auf einmal ganz vielen Hunden aussetze?
Ja, aber wie gesagt, er ist ja jetzt nicht ein Jahr isoliert gewesen. Also ich meine, die meisten Hunde hatten ja auch in Parks halt oder in halt im Wald oder auf dem Feld oder sonst wo die unterwegs sind, haben sie ja auch Hundekontakt. Denen fehlt das ja in dem Sinne nicht. Wie gesagt, der Hund hat ja den Menschen als Sozialpartner Nummer eins. Man kann selbst halt als Mensch nochmal vielleicht einiges nachholen, vielleicht irgendwelche Seminare jetzt bald besuchen, sich fortbilden und so weiter. Die Dinge, die man halt eben im ersten Jahr nicht machen konnte. Aber da wir jetzt auch schon mittlerweile die 20. Folge haben, habe ich auch schon häufig erwähnt, dass für mich die wichtigste Arbeit vor dem Anschaffen eines Tieres ist. Das ist halt das Allerwichtigste. Wir machen uns Gedanken über alle möglichen Sachen. Welches Handy hole ich mir? Welche Features hat das Handy? Was kann es, was kann es nicht? Warum machen wir das bei einem Lebewesen nicht genauso? Was habe ich da überhaupt für einen Hund? Was will ich? Was passt zu mir? Eine kurze Geschichte dazu. Ich habe eine Klientin, die hat seit 4 Jahren jetzt mittlerweile Golden Retriever. Und was sie für fantastisch erzogen. Und sie kam mit dem außergewöhnlichen Thema zu mir, dass wie soll sie sich anderen Hunden gegenüber verhalten, wenn die ungezügelt auf ihre Hunde loslaufen. Also es ging gar nicht um ihre Hunde, weil die hatte sie so fantastisch im Griff. Also wirklich, die waren so gut erzogen. Und wie viele Gedanken sie sich vorher gemacht hat. Sie meinte, ich bin mit diesem Gedanken 2-3 Jahre schwanger gegangen, wirklich. Hab mir überlegt, welche Rasse passt zu mir, was will ich mit diesen Hunden? Und sie betreibt aktiv Hundesport mit denen, Dummy-Training und boah, was diese Hunde können, das ist unfassbar. Und du denkst dir, und die sind ausgeglichen dabei. Also es ist jetzt keine, die so eine Sportmama, so eine, weißt du, so, jawohl, jetzt will ich aber unbedingt. Ja. Diese Hunde haben Spaß daran, die haben Bock da drauf. Und ich fand einfach nur toll, was sie sich vorher für Gedanken gemacht hat und wie sehr sie sich mit sich selbst beschäftigt hat. Deswegen, nachholen kann man definitiv, aber man sollte vorher schon diese Gedanken machen. Aber der Hund an sich, nee, da fehlt nichts.
Voll gut, das ist ja bestimmt für voll viele, die uns gerade zuhören, mega beruhigend, dass sie sich denken, ja, ich weiß das von meinen Nachbarn hier, dass die sich mega viele Gedanken jetzt gemacht haben, so, oh Gott, wir konnten dem das nicht bieten, wir sind schlechte Hundeeltern, ja, das ist ja so eine Sorge.
Nein, keinesfalls, also man ist ja, ich weiß es nicht, wie es jetzt in der Katzenerziehung ist, da muss man ja jetzt nicht in so eine Welpengruppe oder so, die sind ja sowieso Einzelgänger eher, aber es ist ja auch dahingehend, wenn eine Katze ein Problem hat beispielsweise oder man holt sich eine Katze, dann macht man sich ja auch schon vorher Gedanken, da gibt es ja jetzt nicht irgendwie wie so Katzenschulen, wie Hundeschulen es gibt, da macht man sich auch Gedanken, was eine Katze passt, was braucht die Katze, welche Katze passt zu mir, wie kann ich mein Zuhause so gestalten und also du, man kann sich schon wirklich echt, vor allen Dingen in der heutigen Zeit, ganz gut schlau machen über die Dinge, die wichtig sind.
Das mit den Katzen ist so ein gutes Thema, weil wir heute ja so in der Post-Corona-Folge wenig über Katzen reden werden, weil Katzen einfach so, okay, mir doch egal, mach doch, was du willst.
Die laufen mit. Ja. Was ich auch ganz interessant finde, ist ja nicht nur, dass Hunde jetzt vielleicht weniger oder anders Kontakt zu Artgenossen hatten während Corona, sondern ja auch zu anderen und auch fremden Menschen. Also ich kriege es bei meinen Nachbarn momentan mit, die haben ja einen kleinen Chihuahua. Und die hatten früher immer super viel Besuch und das war kein Ding. Und jetzt war halt, ja, anderthalb Jahre bisher erstmal quasi kein Besuch mehr oder wenn dann nur draußen getroffen. Und jetzt, sobald da irgendwie die Klingel geht oder jemand kommt, rastet dieser Hund förmlich aus und bellt und alles und regt sich tierisch darüber auf und sagen halt, sie verstehen gar nicht, wie das kommen konnte, schieben das jetzt gerade darauf, dass halt so lange niemand da war und überlegen gerade, wie sie das am besten hinbekommen, dass sich das wieder ändert.
Frage, der Chihuahua, der ist jetzt nicht seit einem Jahr erst bei denen und hat quasi nie Besuch empfangen. Oder?
Nee, der war ein halbes Jahr alt, als Corona angefangen hat. Die wird jetzt
das heißt,
zwei.
Also in diesem ersten halben Jahr hatte der Kontakt zu Besuch
genau.
Und alledem.
Ja.
Und
aber
da war nie was
schon
vorher.
Kennen. Naja, der Hund bellt schon immer ganz gerne.
Nee.
Aber. aber es ist. ja, das war ja auch zu Bullshit. Sehen, aber jetzt hat sich's nochmal verschärft natürlich.
Nein, also nicht dadurch, dass keiner kam, wenn, dann hat sich das dadurch beruhigt.
Ja, das stimmt. Wahrscheinlich nicht. Auch wieder Sorry. Eher das Verhalten der Herrchen auf dem ja, Besuch. Vielleicht 100%. Freuen die sich jetzt extrem, dass sie wieder Besuch bekommen nach anderthalb Jahren. Sein. Das merkt der Hund.
Mal abgesehen davon, in diesen anderthalb Jahren hat es auch an der Türe geklingelt. Und,
nee, hat's nicht. Die war ausgeschaltet.
Also der Bote kam der, nicht, kein gar nichts.
Nee, die also, sind immer okay. Genervt, wenn die Post kommt, deswegen haben die Klingel aus.
Die sind
ist immer schlecht, wenn ich einen Schlüssel verloren habe
kommt,
oder
sind,
so.
Die sind genervt, dass der Hund bellt, wenn es immer klingelt.
Ja, ja, wahrscheinlich.
Ja.
Sag mal, Massi, ich kenne dich jetzt mittlerweile ein bisschen, ja, und ich entnehme deinem Subtext, dass die Antwort auf alle Fragen, die wir stellen werden, ist, der Hund hat kein Problem damit, der Mensch ist das Problem. Und das
es ist sehr häufig so.
Ja, aber wir müssten jetzt eigentlich mehr darüber reden, hey, wenn ihr Hundebesitzer, Hundebesitzerin seid, wie geht ihr damit um, dass das jetzt Corona
schon.
Sich demnächst ändert, oder?
Ich meine, wer hört denn unser Podcast zu? Die Hunde und Katzen natürlich nicht. Das sind die Menschen, die sich das
ja,
alles
das,
anhören.
Klar, okay, ja.
Und wir sprechen ja auch zu den ganzen
Leuten. Und vielleicht
Leuten.
Papageien.
Das ist ja auch das Schöne. Zu Papageien, stimmt, genau. Nee, also so ist es tatsächlich nicht. Aber sag mal, ganz ehrlich, du jetzt mit deiner kleinen Tochter, lieber Karim, hast du das Gefühl, dass sie in der Zeit oder dass du als Vater oder ihr als Eltern euch anders verhalten hättet, wäre kein Corona gewesen? Deutlich
oh, ja.
anders? Und hast du das Gefühl, deine Kleine hat etwas verpasst, was wichtig, essentielles gewesen wäre in diesem Alter? Auch wenn sie jetzt natürlich eine ganz andere Auffassungsgabe hat.
Also wir hatten, also meine Tochter ist im Juni 2020 geboren. Und das war quasi genau ja in dem Lockdown mittendrin so und das war für uns mega geil, weil so die erste Zeit ist halt, will halt normalerweise dann jeder irgendwie das Baby sehen und wir konnten halt immer sagen, ah sorry, es geht gerade nicht und wir hatten quasi bis auf die allerengste Familie, hatten wir komplette Ruhe und das war mega fett und so deshalb hatte sie am Anfang halt nicht so viel Kontakt zu Leuten, die nicht die engste Familie sind. Und das war halt für uns mega geil, bis man sich so eingerichtet hat. Und jetzt, wo sie älter ist, also ein Jahr, merke ich, dass es ihr halt voll gut tut, andere Kinder zu sehen und mehr zu sehen und da zu interagieren. Und dass sie da voll Bock drauf hat und viel ausgeglichener ist. Deshalb hat es jetzt vom Timing her ganz gut gepasst. Aber ich weiß von Freunden, dass so ältere Kinder, die dann irgendwie zwei oder drei waren, dass die halt krass unter diesem Lockdown gelitten haben. Und deshalb frage ich mich, ob das auch bei Hunden so ist, ob es so, weißt du, so unser, mein erster Hund Tobi, der wollte nichts von anderen Hunden wissen. Der hat es geliebt, wenn ich mit ihm seine langen Spaziergänge gemacht habe, er schnüffeln konnte und der anderen Hunden einfach ausweichen konnte. Super verträglich, aber er hat einfach keinen Bock auf die. Und dann gibt es ja Hunde, die so super Bock haben, mit anderen zu spielen, die super sozial sind. Und da ist es ja wahrscheinlich auch unterschiedlich, wie sehr die das jetzt beeinflusst hat, oder?
Jeder Hundemensch kennt das ja. Wir haben ja immer unsere Spezies, mit denen wir uns ja zusammensetzen, treffen. Dann beispielsweise, keine Ahnung, haben die Hunde Freundschaften geschlossen oder sowas und man trifft sich dann regelmäßig. Das war ja aber auch weiterhin so. Da hat sich ja nichts verändert. Und was ich ja mitbekommen habe, ist, dass sehr und das wurde sehr häufig erwähnt, wenn wir dann beispielsweise dann im Park jemanden getroffen haben und die Hunde hatten Kontakt miteinander, haben aneinander geschnuffert, dann wurde gesagt, ja, die dürfen das ja. Also, ach wie schön. Ne? Mhm. Die haben gar keine Einschränkungen. Im Leben eines Kindes verändert sich ja wahnsinnig viel, wenn jetzt beispielsweise so etwas wie Corona herrscht und auf einmal die gesamte Gesellschaft sich jetzt so eingrenzen muss. Das Kind kann die ganzen Familien nicht besuchen, Oma und Opa nicht, Freunde nicht, gegebenenfalls Kindergarten oder Schule nicht. Das sind ja so viele Einschränkungen und Kinder sehen das alles, beziehen das mit in ihr Leben rein. Also das ist für sie ja wichtig, von Relevanz. Nur können sie das nicht einsortieren und nachvollziehen. Mhm. Bei Hunden ist es so, die sehen es, aber verstehen es nicht und gehen einen Scheiß drauf und denken sich, ja gut, dann ist es halt so. Und die Hunde wurden ja eigentlich im Grunde genommen, zum größten Teil war ja wirklich echt das Ganze ja positiv für sie. Die meisten Halterinnen und Halter waren plötzlich zu Hause, kürzere Arbeitszeiten, plötzlich waren die Menschen aktiver, sind häufiger mit den Hunden rausgegangen. Also es war eher eigentlich ein Vorteil für die meisten Hunde. Und das ist interessant.
Aber ich fand es gerade ganz interessant, Massi, dass du gesagt hast, die Leute haben sich dann gefreut und gesagt haben, ja, die Hunde dürfen sich ja wenigstens noch beschnüffeln. Anscheinend sind die Bewohner Kölns etwas entspannter als viele Bewohner Frankfurts, weil bei uns war das vor allem in dieser Anfangsphase.
Das stimmt generell einfach, aber ja.
Ey! Weil ich war auch noch mehr als sonst mit meinem Hunden unterwegs zu der Zeit, vor allem in dieser Anfangsphase von Corona, als es alles noch total unsicher war und nicht klar war, wie ist die Übertragung von Mensch auf Hund, von Hund auf Mensch, zwischen Menschen, zwischen Hunden, hatte ich das relativ oft, dass ich irgendwo unterwegs war mit meinen Hunden, die zu anderen Hunden hin sind, schnüffeln wollte und die Leute total panisch reagiert haben und gesagt haben, nein, ihr Hund darf nicht in die Nähe von meinem Hund, naja, hat der Corona von ihnen und steckt jetzt uns und meinen Hund an, wo ich dachte, ich glaube eher nicht. Und was wir auch relativ oft hatten, waren auch Probleme mit Hunden, die von ihren Besitzern möglicherweise vergiftet worden sind, weil die angefangen haben, ihre Tiere von vorne bis hinten zu desinfizieren, wenn die von einem anderen Menschen gestreichelt worden sind. Also hier war schon ein bisschen Panik auf jeden Fall.
Okay, das ist ein bisschen extrem.
Aber ich meine, diese Panik habe ich auf der Katzenseite auch mitbekommen, weil ich ganz, ganz viele Zuschriften bekommen habe bei Instagram und so. Hey, wir haben gelesen, dass sich irgendwie Katzen infizieren können. Wie ist das denn? Wir haben voll Sorge. Kann es sein, aber da fand ich es interessant, dass die ganzen Katzenbesitzer mir geschrieben haben, so, wir haben Angst, dass wir unsere Katze anstecken und dass die dann Probleme bekommt. Da war es nie irgendwie, oh nein, nicht, dass die Katze uns ansteckt, sondern es war immer so, nein, wir müssen unsere Katze schützen. Und das kann ich auch total verstehen, weil das ja wirklich so unklar war für einen kurzen Moment, bis sich dann irgendwie rausgestellt hat, dass Katzen so theoretisch sich infizieren können, das aber super selten ist und wenn dann auch mit ganz, ganz milden Symptomen einhergeht und vor allem auch keine Rückübertragung auf den Menschen stattfindet. Aber so diese Angst um die eigene Katze, ehrlich gesagt, fand ich das so ein bisschen süß. Das hat mich eher gerührt als alles andere. Ja.
Wobei wir hatten es auch teilweise andersrum. Was natürlich ein bisschen gemein ist, besonders bei Katzen, ist, dass es ja auch das Coronavirus als eine Variante bei den Katzen gibt. Mhm. Und verläuft anders als unser Covid, ist meistens ja mit Magen-Darm-Problemen verbunden und kann ja leider auch, wenn es ganz blöd läuft, zu dem gefährlichen FIP-Virus mutieren. Aber da sind halt leider sehr, sehr viele Katzen positiv auf Corona und es gibt so einen Schnelltest und im besten Fall sollte auch jeder seine Katze mal drauf testen lassen, überhaupt, ob die Coronavirus-Träger ist. Und viele Katzen waren darauf schon getestet in der Praxis und auch vor allem in der Anfangsphase, es hat sich Gott sei Dank auch wieder gegeben, haben ganz viele Besitzer panisch bei uns in der Praxis angerufen und meinten, okay, wir haben irgendwie vor ein paar Wochen Corona-Test bei unserer Katze gemacht und der ist positiv geworden und jetzt haben wir Angst, dass wir uns Corona von unserer Katze holen. Da musste ich natürlich erstmal klären, dass das zwei total unterschiedliche Viren sind und das eine erstmal nichts großartig mit dem anderen Virus zu tun hat. Aber das war schon, ich hatte jedes Mal ein schlechtes Gewissen, wenn ich den Besitzern sagen musste, hey, wir haben gerade einen Bluttest gemacht, ihre Katze ist Corona-positiv. Weil der zweite Satz war immer, dein Corona ist nicht gleich Covid-SARS. Weil es ein bisschen schwierig ist, das immer auseinander zu friemeln.
Aber das ist eigentlich ganz cool, dass so im Laufe der Pandemie jetzt alle so ein Semester Virologie belegt haben, oder?
Ja, das ist auch, und Hygienemaßnahmen, das finde ich auch sehr wichtig.
Und Hygienemaßnahmen, stimmt, ja. So zwei Semester aus dem Tiermedizinstudium musste jetzt einfach jeder schon mal zwangsweise machen. Mann, was sie grinst. Ich habe, Entschuldigung, Massi, das sieht mega geil aus, weil man hinten nur Fritz Po sieht.
Man sieht einen Hintern und ein Schwänzchen, mehr nicht.
Das ist so, ihr müsst euch das vorstellen, wir haben ja ein Video dazu, wenn wir uns unterhalten, und das ist so eine Wand, man sieht hinten nur so den Po raus. Ah, ein Kopf. Hallo.
Hallo, Fritz.
Der ist so süß. Hört man eigentlich meine Hunde im Hintergrund bellen?
Nee.
Nee? Die haben eben gerade kurz angeschlagen. Die sind draußen auf dem Hof und Mädchen ist ein wenig frustriert. Und was sie macht dann immer, ist, sie täuscht einen territorialen Bell an.
Aha.
Und sie führt ihn aber nicht aus und wartet hin und sie verrät sich immer, weil der Ton am Ende des Gebells leicht hochgeht. So, wuhu, so nach dem Motto, warte mal kurz, kommt der Typ oder nicht? Also sie bellt im Grunde genommen, weil sie mich erwartet, so nach dem Motto, okay, jetzt mach mal endlich die Tür auf, ich will wieder rein.
Ja. Ah, spannend.
Sie ist aber sehr manipulativ.
Ich wollte gerade sagen, also, weil du reagierst ja nicht drauf, weil du das erkennst.
Ich habe ein paar Mal darauf reagiert und so hat sie sich das angeeignet. Ja. Und dementsprechend verwendet sie das jetzt, weil sie glaubt, ich reagiere sofort darauf.
Ja, ja.
Aber sie verrät sich, weil da nichts ist. Also, ich weiß es. Ja. Sie bellt in den Raum rein, also nicht zielgerichtet. Und der Ton geht leicht hoch am Ende. Das heißt also, das ist so ein leichtes Abwarten. Was macht der Typ jetzt?
Es ist bestimmt spannend zu sehen, was sie sich dann als nächstes für einen Trick überlegt, weil sie wird sich ja wieder anpassen, wenn du nicht jetzt drauf reagierst, ne?
Ja, aber eher defensiv wahrscheinlich. Also sie wird wahrscheinlich dann zurückkommen und sich irgendwo hinlegen und sagen, ja, ist wirklich so.
Sag mal, wie ist das denn, wir hatten es ja irgendwie, du hattest das gesagt, dass es ganz viel positiv für Hunde war, weil Hunde jetzt irgendwie mehr Herrchen und Frauchen zu Hause hatten und so weiter und so fort, mehr draußen. Wie ist das denn, wenn die Leute jetzt, falls die Leute wieder zurück ins Büro müssen, macht es Sinn, da seinen Hund jetzt schon dran zu gewöhnen?
Ganz, ganz wichtig sogar. Das habe ich auch als einen der wichtigsten Punkte aufgezeichnet. Und das sind die größten Problematiken, die auch entstehen können, dass der Hund halt eben sich jetzt, dadurch, dass er sehr privilegiert halt behandelt wird, sehr viel draußen ist, viel Zeit mit seinen Menschen verbringen kann, dass sich das halt eben vor allen Dingen verändern wird plötzlich. Das heißt also, diese Umstellung sollte jetzt schon erfolgen, für alle Menschen, die wieder ins Büro dürfen und nicht mehr so viel zu Hause sind, dass man den Hund jetzt schon daran gewöhnt, dass man die Zeiten halt ein Stück weit darauf wieder einstellt, weil man jetzt normalerweise sagt, ach komm, ich habe sowieso Homeoffice, dann mache ich halt mittags eine Pause und gehe eine große Runde. Und auf der Arbeit kannst du aber die Mittagspause jetzt nicht nutzen dafür, um nach Hause zu fahren, den Hund abzuholen, mit dem eine große Runde zu machen und ihn wieder zurückzubringen, sondern machst das halt wahrscheinlich vor der und nach der Arbeit. Dann sollte man diese Zeiten beispielsweise verändern, also die Routinen wieder so ein Stück weit einstellen. Die Essenszeiten haben sich auch zum Teil halt verändert. Ne, die Menschen sagen sich, ey komm, ich wollte jetzt sowieso jetzt, keine Ahnung, von 10 bis 12 mal eine große Runde machen und füttere den dann beispielsweise am Mittag. Nee, das muss sich auch ändern. Also das heißt also, diese ganzen Routinen, die sich jetzt wieder eingestellt haben, die müssen so ein bisschen wieder Veränderungen und das widerspiegeln, wie die Zeit danach halt eben aussieht, wenn die Menschen wieder arbeiten und das Alleinsein. Das ist sehr, sehr wichtig, weil viele, viele Hunde haben jetzt wirklich Probleme mit dem Alleinesein, weil die ja ständig einen Menschen um sich herum hatten, immer wieder den Kontakt hatten. Häufig ist es auch so, dass die Menschen, die beispielsweise auch von zu Hause aus gearbeitet haben, gar nicht gemerkt haben, dass der Hund sich zu ihnen legt und sehr, sehr viel Kontakt sucht und plötzlich ist es nicht mehr da. Der Mensch ist nicht mehr da, der Hund braucht den Kontakt, an den sie sich gewöhnt hat. Was machen wir jetzt da? Das heißt also, da muss man schon so eine kleine Entnabelung stattfinden lassen, räumlich beispielsweise zu Hause trennen, den Hund immer wieder auf den Platz schicken, beispielsweise ihm eine Beschäftigung geben, schon früh morgens vor der Arbeit, vor Homeoffice anfangen, mit dem Hund zu arbeiten, mit ihm rausgehen und dann wirklich so arbeiten und die Routinen stattfinden lassen, die dann halt während der Bürozeit, also während der aktiven Präsenzzeit, die Hunde erleiden müssen.
Oder den Chef sagen, dass falls man angestellt ist, dass man keinen Bock mehr auf im Büro hat und lieber zu Hause sein möchte.
Das ist der zweite Punkt, den ich angemerkt habe. Das wäre auch ein sehr wichtiger Punkt, einfach mal zu sagen, so nee, wir belassen das jetzt mal so. Das wäre natürlich wirklich echt mal nicht verkehrt, ne?
Also viele Firmen haben ja auch schon umgestellt.
Genau.
Total,
das, genau, das hoffe ich nämlich, dass sich das beibehält. Dass viele Leute wieder zu Hause weiterhin arbeiten können. Ich sehe das ja auch für die super viele Eltern. Mein bester Freund ist, genau in der Zeit hat er seinen Sohnemann bekommen, Anfang des Jahres, letzten Jahres, im Januar. Also der meinte, es ist traurig, aber ohne Homeoffice hätte ich diese ganze wichtige Zeit meines Kindes verpasst.
Mhm. Ja.
Kennst Seid ihr ja, gerne ne? im Homeoffice? Ja. Wenn ihr die Möglichkeit dazu habt, ist bei Karim ja wahrscheinlich einfacher als bei Massi ein bisschen.
Genau.
Massive macht Hundetraining bei sich im Wohnzimmer.
So. Genau.
Ja, aber du magst das schon, oder?
Bitte?
Du magst es schon gerne im Homeoffice zu sein oder von zu Hause zu arbeiten.
Ich?
Ja.
Ich kann, also, ich bin jetzt mal da ganz, ganz, ganz direkt. Ich kann mir nichts anderes in meinem Leben vorstellen. Aber ich habe ja die Umstellung schon vor Corona gemacht, weil ich einfach, also
Katzenmensch. War klar.
Ja. Katzenmensch.
War klar, Katzenmensch. Mach die Katzen.
Ja, ja.
Vorausschauendes Denken.
Können wir mal ganz kurz, ich hab eine Theorie, ja? Können wir da mal ganz kurz drauf eingehen? Ich weiß, dass es jetzt super off-topic ist, aber es hat was mit Tieren zu tun immerhin.
Okay, interessiert mich.
Also, ich habe das ja schon öfter gesagt, ich bin Autist, ne? Und ich finde, Katzen sind krass autistisch. Weil, guck mal, Katzen, ohne Scheiß.
Hast du meine Katze noch nicht kennengelernt?
Aber warte. Ich zähl mal klassisch autistische Eigenschaften aus. Werden nicht gerne berührt. Oder wenn sie berührt werden, dann halt nicht irgendwie so leicht und hin und her, sondern halt wenn dann mit Druck. Trifft auf Autisten und auf Katzen zu. Haben gerne einen immer gleichen geregelten Tagesablauf und in diesem geregelten Tagesablauf halten sie sich auch exakt an die Zeiten. Trifft auf Autisten und auch auf Katzen zu. Sie brauchen keine große Futtervariabilität. Das heißt, wir essen immer gerne das Gleiche. Trifft auf Autisten und auf Katzen und so weiter und so fort. Also ich finde...
Das ist so lustig.
Ja, es ist aber so. Katzen und Autisten sind einfach super ähnlich. Und ja,
okay, echt. Dann kommt Anton, meine Katze, und sprengt erstmal alles.
Erzähl, wieso passt er da nicht rein?
Anton ist eine Gefahr für sich selbst, ohne Witz.
Okay.
Dieser Kater verpennt einfach alles, ohne Witz. Dieser Kater verpennt einfach alles. Der ist einfach so untypisch Katze, dass ich mir denke so, der braucht unfassbar viel Kontakt. Du sitzt keine 2 Minuten, dann hängt er dir auf dem Schoß. Der wiegt schwer, weil er auch ein großer Kater ist und der schläft seit 12 Jahren auf meiner Brust. Auch im Sommer. Ich musste den in den letzten heißen Tagen immer wieder runter. Anton, geh runter. Und er kam immer wieder. Manchmal setzt er einfach eine Foto drauf und glotzt mich an. In der Nacht. Dann wachst du auf und guckst, siehst in seine Augen und er hat einfach nur eine Foto aufgesetzt. So, ich mein, so nach dem Motto, Junge.
Ganz kurz dazu. Katzen haben ja ungefähr einen Grad höhere Körpertemperatur als wir Menschen.
Das ist Katastrophe.
Das merkt man.
Das ist extra asozial im Sommer.
Das ist so assi. Das ist ein Heizofen. Das ist so schlimm. Ja, also Anton ist der penetranteste Typ überhaupt. Also wirklich, echt auch Besuch. Besuch kommt rein, der braucht ein paar Minuten, um mit denen warm zu werden und dann hängt er den auf dem Schoß. Das ist wirklich Wahnsinn. Was war der zweite Punkt? Dass der viele Routinen braucht, bei dem alles... Null. Der Typ ist manchmal hier, manchmal dort, der schläft ständig, verpennt einfach alles. Ich muss den fünfmal rufen,
oder?
Ohne Witz. Ich muss den fünfmal rufen, dass sein Essen fertig ist und er verpennt es einfach. Ohne Witz.
Doch kein
Labor. Das ist wirklich echt. Also, ich weiß es nicht. Ja, und zu dem Essen, der ist da auch. Also, ich gebe dem das teuerste Futter, wirklich setze ihm das auf, der riecht da dran. Was ist das? Was zum Teufel sei der Scheiß eigentlich? Also, Anton ist eher atypisch Katze.
Lustig. Ja, ihr schreibt es doch bitte mal bei Instagram, ob ihr findet, dass eure Katzen autistische Eigenschaften haben. Das würde mich mal interessieren. Ich hab übrigens noch eins. So ein autistisches Ding ist ja auch dieses Stimming, also dass man so vor sich hin summt oder irgendwie so Klickgeräusche macht oder so. Das ist halt Schnurren. Also Katzen machen das ja auch. So, jetzt höre ich auf mit meinem Off-Topic-Gelaber.
Zwangsstörungen sind es auch.
Es ist keine Zwangsstörung, weil es ja nicht keinen negativen Aspekt hat.
Okay.
Ist das dann so eine Selbstberuhigung?
Ja, genau. Das ist das, was Kinder auch machen. Also alle Kinder stimmen. Nur autistische Erwachsene machen das halt auch. So dieses selbstberuhigende Verhalten, dass man dann halt vor sich hin summt und so.
Machen Hunde übrigens auch.
Ah, echt? Hm. Erzähl mal.
Sie summen nicht. Manchmal wird das missverstanden und als Übersprungshandlung gesehen, aber das ist gar keine Übersprungshandlung. Häufig ist es eine selbstberuhigende, beispielsweise ein Gähnen, ein deutliches Gähnen. Das ist ein nach innen gerichtetes Gähnen tatsächlich. Also du merkst halt wirklich, dass der Hund sich selbst versucht zu regulieren und nicht eine Botschaft an seine Umwelt hat. Weil da setzen ja auch Hunde beispielsweise das Gähnen ein, um ihr Gegenüber zu beruhigen und zu sagen, hey, fahr mal einen Gang runter beispielsweise oder das ist mir zu viel oder ich bin gestresst. Aber die beruhigen sich damit mit vielen verschiedenen Möglichkeiten tatsächlich. Also es ist sehr interessant und wenn ich das gerade so überlege. Erzähl.
Ich wollte nur fragen, ist das auch, wenn die sich so hinlegen und so.
Beispielsweise. Auch. Ja? Auch nach mehreren Malen drehen und gucken.
Ja, ja, ja,
und
ja.
Das ist so ein, ich muss irgendwie was abbauen.
Ja.
ne? Und dann merkst du halt tatsächlich einen starken Unterschied.
Ja, ja.
Aber es ist so interessant, dass jede Tierart und auch wir Menschen und dann nochmal jedes einzelne Individuum irgendwie eine andere Art entwickelt hat, mit Stress umzugehen und dass sowas Persönliches ist, weil der Stressabbau läuft ja auch bei Menschen bei jedem anders. Also, du summst zum Beispiel, andere kauen Fingernägel oder wackeln mit dem Bein oder müssen anfangen zu laufen.
Genau.
Total interessant, wie sich das irgendwie mal eingegliedert hat, so in den Lebensalltag. Voll. Man weiß ja auch gar nicht, wo das herkommt.
Ich pfeife. Ja.
Du pfeifst?
Ich pfeife seit vielen Jahren. Also sobald ich irgendwie ein bisschen gestresst bin oder so, dann baue ich Erregung durchs Pfeifen ab.
Spannend.
Ja, wirklich. Ja. Also es ist, was man da für Muster entwickelt, einfach um irgendwie mit sich klarzukommen. Ich hatte letztens, habe ich an der Apotheke gewartet, habe ein Medikament abholen müssen und hinter mir stand ein Mann, der wirklich deutlich, das war eine Schlange, und der hat deutlich laut gepfiffen. Und ich musste schmunzeln und dachte, das war kein dieses Ja, la, 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 heute ist ein schöner Tag pfeifen, so, sondern das war ihm ein wenig unangenehm.
Der wollte irgendwas Komisches
Leute
abholen,
um ihn
vielleicht
herum
auch.
Und er pfiff wirklich deutlich laut. Das war so interessant und da ich das von mir selbst kenne, drehte ich mich um, musste schmunzeln.
Ja, spannend. Hier, wir sind jetzt schon eine Dreiviertelstunde drin und ja, relativ off-topic gegangen. Habt ihr noch wichtige Post-Corona-Punkte?
Tatsächlich habe ich alles angesprochen, was für mich wichtig war.
Mhm. Maike? Ja, ich nämlich auch. Maike, hast du noch was?
Ja. Was ich gerade viel mitbekomme, ist, dass Tierbesitzer bei uns fragen, ob wir gute Tierpensionen, gute Tiersitter kennen und woran man die erkennt. Weil jetzt, natürlich ist das toll, wenn man Homeoffice machen kann oder wenn man einen coolen Chef, eine coole Chefin hat und vielleicht auch die Tiere, okay, besonders die Hunde mit ins Büro nehmen kann, aber das ist ja auch nicht immer und nicht immer in allen Berufssparten möglich. Und dann braucht man, wenn man nicht jemanden hat, in der Familie oder im Freundeskreis ja mal jemand Fremden, der auf die Tiere aufpasst. Und das finde ich immer relativ schwierig zu sagen, woran man dann eben gute Tierpension erkennt. Vielleicht hat Masti da auch noch ein paar Tipps. Aus dem medizinischen Bereich rate ich halt immer, einmal natürlich vor Ort sich das anzugucken, mit den Leuten, die auf den Hund aufpassen, zu reden, sich die Räumlichkeiten anzugucken, zu fragen, was für Aktivitäten gemacht werden, wie viele Tiere genommen werden und auch darauf zu achten, dass es der Pension wichtig ist, bei dem Tiersitter, was so an Gesundheitszeugnissen vorgelegt wird. Also, dass die eben darauf achten, dass die Tiere geimpft, entwurmt sind, nicht irgendwie ansteckend sind. Weil wenn sie das von meinem eigenen Hund haben wollen, dann wollen sie es auch von allen Hunden haben. Somit ist mein Hund auch geschützt. Das finde ich immer wichtig. Masti, hast du noch irgendwie einen Tipp, auf was man achten könnte zusätzlich?
Auf den Hund selbst. Geht da gerne hin. Genau. Geht er da wirklich, wirklich gerne hin? Und wie schnell will er wieder zurück? Darum geht es. Weil ich werde diese Frage auch sehr häufig gefragt. Kennen Sie eine gute Hundeschule, eine gute Gruppe, einen guten Dogwalker oder einen Dogsitter? Und da ist es immer das Gleiche. Du siehst es tatsächlich ganz deutlich bei deinem eigenen Hund, wie unterwürfig der wieder zurückgeht. Na, und wenn der Hund da total eingeschüchtert und mit eingeklemmtem Schwanz oder tatsächlich mit einer aktiven Form der Demut, das sieht dann aus wie Freude, das darf man nicht wirklich verwechseln miteinander. Da geht der Hund auch tatsächlich demütig hin, also wirklich echt mit einem geduckten Kopf, ist aber aktiv. Das heißt also, der geht aktiv auf die Kontaktperson zu, wedelt deutlich mit dem Schwanz, die Ohren liegen dabei aber an, der Kopf ist gesenkt, der Hund hat leicht zugekniffene Augen, leckt sich häufig über den Fang, ist insgesamt generell sehr nervös und welpenhaftes Verhalten ist das so ein bisschen fast schon. Da sieht man häufig, wenn ein Welpe beispielsweise Kontakt sucht bei einem erwachsenen Hund, und dann geht er auch dahin, leckt die Lefzen des anderen Hundes. So eine Form der aktiven Demut. Und wie stark ist das? Das heißt also, muss nicht immer was aussagen, aber es kann auch in diesem Fall heißen, dass der Hund beispielsweise dort gegebenenfalls gemobbt wird oder dass er sich da unwohl fühlt, versucht irgendwie Anschluss zu finden und er schafft das nicht. Und wenn es in den ersten paar Tagen so ist, ist es nicht schlimm. Aber wenn du dann deinen Hund dort einen Monat oder zwei abgibst und er verhält sich immer noch so, dann würde ich mal wahrscheinlich dann anfangen zu fragen, hey, was ist denn da eigentlich los? Fühlt er sich wohl in der Gruppe? Und, und.
Bisschen wie so eine Kita im Endeffekt, ne?
Ja, klar.
Ja.
Ja, cool. Guter Tipp.
Habt ihr Bock auf ein Spiel, Leute?
Ja, Mann. Ich wollte gerade auch fragen. Wer ist da dran? Maike, oder?
Nochmal
bitte. Ja, mir ist egal.
Ja, dann Maike, let's go.
Soll ich Spielleiter sein? Massi, machst du ja nächstes Mal?
Ach so, oder wolltest du, Massi?
Nö, ich bin offen. Ich spiele gerne und bin jetzt bereit, dich zu herauszufordern.
Okay.
Wer hat denn beim letzten Mal nochmal gewonnen?
Wir nehmen ein bisschen vorher auf.
Wer lacht, verliert, war das doch Spiel, ne?
Das war da vorletzte Folge. Weil letzte Folge war ja die Stories von Maike und mir.
Was ist denn dabei eigentlich rausgekommen?
Das wissen wir noch nicht, weil wir die Folge aufnehmen, bevor ihr gewotet habt. Also wenn ihr auf unserem Instagram fleißig unterwegs seid, dann habt ihr das gesehen, dass wir da die Stories gepostet haben, die Maike und ich uns letztes Mal aus den Fingern saugen mussten. Und dann durftet ihr voten, wer von uns die durchgeknalltere Geschichte erzählt hat.
Also mal gespannt auf das Ergebnis.
Ja.
Ja, also ich habe für heute mal hatten wir auch länger nicht mehr, ein Wissensspiel vorbereitet. Kennt ihr diese Bücher, die jedes Jahr rausgegeben, diese Guinness World Record Bücher, diese riesengroßen Teile? Oh, die habe ich geliebt immer. Die habe ich jedes Jahr, zu Weihnachten habe ich immer so ein Buch bekommen, fand das total cool, da durchzugucken, vor allem natürlich die Tierseiten, was es da gab. Und daraus habe ich mal ein Spiel zusammengebastelt für euch.
Cool.
Und das nennt sich dementsprechend Rekorde im Tierreich. Das heißt, ich stelle euch jetzt ein paar Fragen. Wer da die Nase, Schnauze, Pfote oder immer vorne hat, gebt euch zwei Auswahlmöglichkeiten und ihr ratet, welches das richtige Tier ist, okay?
Der zuerst buzzert?
Nee, ich würde sagen, ihr buzzert. Wer buzzert mit welchem Geräusch heute?
Ich benutze ein...
Ich mache ein...
Okay, sehr gut. Dann fangen wir mal an. Erste Frage. Welches ist das größte Tier der Welt? A. Oh, ihr wollt ohne Antwortmöglichkeiten lösen? Nicht schlecht. Karim?
Ja, ich meine,
der Blauwal.
Ja, fuck. Wollte ich auch sagen.
Hättest du auch gesagt. Ja, eure Antwortmöglichkeiten wären gewesen der Blauwal oder der Kolosskalmar. Das wären aber da.
Von dem weiß ich gar nichts.
Karim guckt ein bisschen schockiert. Hat so ein bisschen was von Flucht der Karibik.
Ja, wirklich?
Lass den Kraken los!
Genau.
Kraken. Okay.
Aber klar, auf jeden Fall hattet ihr beide recht. Das größte lebende Tier ist tatsächlich der Blauwal. Mit einer Länge von 30 Metern circa. Im Vergleich dazu, der Kolosskalmar erreicht ungefähr 14 Meter. Und der Blauwal kann bis... Ja, ist ja nichts, 14 Meter, das hieß Haus hier, aber sonst... Und der Blauwal kann bis zu 180 Tonnen wiegen. Und die Zunge alleine ist dabei so groß und so schwer wie ein Elefant. Also um die 4 Tonnen.
Boah, Alter. Krass.
Sein Anus hat einen Durchmesser von 2 Metern.
Weißt du das sicher? Oder war das geraten?
Ich hab mal gehört. Ich hab's gehört, ganz sicher sogar.
Der aufwendigste Rimjob aller Zeiten.
Nicht, wenn du eine Zunge hast, die so groß ist wie ein Elefant.
Oh Gott, ich glaube, ich bin bitte mal raus. Oh Leute, unser Podcast ist schon auf dem Index gelistet. Also ich weiß auch nicht, wie man das mit dem Haustier-Podcast schafft, auf den Apple-Index zu kommen, aber gut.
Okay, mach mal schnell weiter. Es ist nie passiert, ihr habt nichts gehört.
Nein, doch, das ist aber schon was sagen.
Wir stehen dazu.
Was ich auch heftig finde, also ihr googelt mal diesen Kolosskalmar, das ist nämlich auch ein krasses Viech. Das ist nämlich das Tier mit dem größten Auge. Das Auge ist nämlich über 27 Zentimeter im Durchmesser, das heißt, es ist größer als ein Fußball. Also wenn dich das irgendwie anguckt, der wird einem auch ganz anders.
Alter Falter. Ohne Witz.
Dann,
bei denen bekommt, mach mal kein Auge, eine ganz andere Bedeutung.
Ich will ganz kurz was sagen. Das Ding heißt Mesonychoteutes hamiltoni und ich stelle mir irgendjemanden, der Hamilton heißt, der dieses Tier entdeckt, vor, der sich denkt, das ist das größte Tier, das ich je gesehen habe, das benenne ich nach mir.
Ohne Witz.
Angeber, ey. Okay, nächste.
1-0 für Karin. Zweite Frage. Welches ist das Tier, das den weitesten Weg pro Jahr zurücklegt? Will jemand raten? Oh, Massi?
Oh, okay.
Oh, scheiße. Landlebewesen?
Egal.
Fuck. Boah, also shit. Darf ich mir jetzt muss ich entscheiden.
Jetzt musst du irgendwas raten.
Das ist ganz sicher irgendein kackkleiner Vogel, den man nicht auf dem Schirm hat, wo man sich so denkt, voll der Winzvogel und der dann irgendwie einmal um die Erde fliegt oder so.
Ich sag Pottwal.
Ja, der ist leider schon gar nicht in den Antwortmöglichkeiten mit drin. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wie weit so ein Pottwal im Jahr schwimmt. Vielleicht weiß es irgendjemand unserer Zuhörer und kann es uns auf Instagram schreiben. Ich habe als Antwortmöglichkeiten A, die Küstenseeschwalbe oder B, der Storch.
Dann würde ich sagen A, die Küstenseeschwalbe.
Da warst du ja schon
B,
ganz gut.
Ich würde B, Storch sagen, weil wegen Babyboom.
Jetzt viel mehr meinst du, der ist so viel beschäftigt und muss die ganze Zeit hin und her fliegen wegen Corona-Babyboom?
Ohne Witz.
Hey, Karim war echt schon sehr, sehr gut mit irgendwie ein kleiner Vogel, den keiner auf dem Schirm hat. Es ist tatsächlich die Küstenseeschwalbe. Die brütet nämlich in der Arktis und überwintert in der Antarktis. Das heißt, die fliegt zweimal im Jahr Arktis, Antarktis und zurück, was circa so 50.000 bis 80.000 Kilometer pro Jahr ausmacht.
Boah, Alter.
Das ist schon eine richtig krasse Strecke, aber ich meine, was hat die für eine Wahl? Ansonsten kann sie ihr ganzes Leben in Dunkelheit verbringen. So fliegt sie halt immer der Sonne hinterher.
Ja, krass.
Und jetzt habe ich einen ganz schlimmen Ohrwurm gerade.
Hey, yo, was geht? Ja, der Sonne hinterher. Hey, yo, was geht?
Das hält sich jetzt für den Rest des Tages wieder.
Aber ist das dann tatsächlich so, dass die einen Großteil ihres Jahres durchgehend Sonne hat? Das ist ja total abgefahren.
Ja, also scheint so zu sein.
Hä, wie krass.
Ich müsste doch mal nachgucken, aber die müsste sich dann eigentlich fast die ganze Zeit in der Sonne aufhalten.
Abgefahren. Okay. Cool.
Gut. Dann die dritte Frage. Welcher Vogel hat die größte...
Sorry, warte ganz kurz. Entschuldigung. Ja. Entschuldigung. Ich habe gerade gegoogelt, wie viel Kilometer war es bei der kleinen Schwalbe?
80.000.
Okay, dagegen kommt ein Pottwal nicht an. Fuck, wie weit war
wie
ich
viel,
zurück?
Wie weit schwimmt der?
5.000 Kilometer im Jahr.
Ja, ist nicht so
da
toll.
Da bin ich, ohne Witz, da komme ich ja schon drauf.
Ja. Jetzt mal ohne Hunderunden, easy, ohne Witz.
Und vor allem, guck mal, wie groß so ein Pottwal im Vergleich zu so einer Küstenseeschwalbe ist, wenn man das noch mit einrechnet. Wahnsinn.
Warum hab ich komischerweise an Elefant, ich habe mal an Elefant und an Pottwal gedacht. Richtig weird. Naja, egal.
Gut, dann die nächste Frage, da geht es auch wieder. Da geht es auch wieder um einen Vogel. Und zwar, welcher Vogel hat die größte Flügelspannweite? Will jemand so raten oder wollt ihr Antwortmöglichkeiten? Karim?
Okay, der Albatros. Ich weiß nicht, ob es irgendein Kackgeier ist, der irgendwie breiter, weiter ist, aber ich glaube, der Albatros, hoffe ich.
Oh, Karim, du bist ganz schön krass drauf, das stimmt.
Yes! Nice!
Tatsächlich der Walder-Albatros.
Ich habe mal in Neuseeland einen gesehen, eigentlich war ich Whale-Watching, habe keinen Wal gesehen, aber ein Albatros war viel geiler, weil wenn die starten, die sind ja so riesig, dass die erst noch so übers Wasser.
Ja.
Ja, die watschen dann noch so übers Wasser und wie so ein Flugzeug starten die dann quasi. Und wenn die landen, sieht richtig kacke aus.
Ja.
Guck mal, wie ein Albatros landet, die stürzen eigentlich mehr so ins Wasser ab.
Die landen immer so auf ihrer Brust, auch wenn die irgendwie ihre Netzlinge füttern wollen, ihre Kinder, dann landen die irgendwie mit der Brust so auf dem Nest, machen das halbe Nest irgendwie gefühlt kaputt oder die Steinkohle oder wo auch immer drin sind. Das ist echt, sind toll, aber nicht der elegantesten Vögel der Welt.
Ja, dafür riesig.
Habe ich überhaupt irgendeinen Punkt gemacht? Nee, ne? Ich verliere gerade hier. Ich muss mich ein bisschen bemühen. Ich bin ja hier nicht bei der deutschen Nationalmannschaft.
Jetzt wird es auch ein bisschen eng, weil ich habe nur noch eine Frage vorbereitet.
Der musste raus.
Der ganze Frust. Ja, ich hatte als Antwortmöglichkeit noch den Andenkondor drin. Hm. Den fand ich nämlich, als ich in Südamerika gearbeitet habe, ziemlich heftig, weil immer, also da scheint ja die meiste Zeit irgendwie die Sonne und immer wenn es dunkel wurde, war es irgendwie ein Andenkondor, der gerade übereingeflogen ist und der hat auch eine Flügelspannweite von über 3 Meter, also circa 3,20. Ja. Das ist schon beeindruckend, wenn der über einen hinweggleitet.
Mhm.
Und ein Wanderalbatros hat übrigens eine Flügelspannweite von ca. 3,50 Meter.
Wahnsinn.
Alter Falter.
So, Massi, deine Chance auf einen Ehrenpunkt. Ihr könnt buzzern wieder, bevor ich die Antwortmöglichkeiten nenne. Das ist vielleicht ein bisschen früh, oder? Komm, die Frage gebe ich dir noch. Welches ist das schnellste Tier?
Boah, scheiße.
Karim?
Auf kurze Distanz der Gepard.
Boah, da hätte ich jetzt aber irgendwie ein Flugtier gesagt oder so. Irgendwie so ein, keine Ahnung, ein Falken im Sturzflug.
Ah, nein, ich Idiot. Oh, nein, natürlich. Natürlich, ich Idiot. Ich habe nur an Landtiere gedacht. Ja, klar. Der Ding ist, die machen irgendwie 300 km/h. Wie heißt die?
Ja, genau.
Ja, Basti hat den Punkt. Wie heißen die denn?
Ja.
Dingensfalke, wie heißen sie denn?
Meinst du vielleicht den Wanderfalken?
Sturzfalke.
Ja, der Blitzkrieg.
Der, der Wander- oder auch Wandersturzvolk, wie man es ihn nennen würde, schafft echt 322 km/h im Sturzflug.
Alter, krass. Wahnsinn.
Also mir wird schon im Auto irgendwie anders dabei. Bei 200 km/h. Ich will gar nicht wissen, wie der sich fühlt dabei.
Lustig, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe in diesem Spiel mehr Leidenschaft gezeigt. Bin Gewinner des Herzens.
Ich wollte gerade sagen, Sieger des Herzens.
Und wir haben, glaube ich, einen Sendungstitel mit Sturzfalke. Kommando Sturzfalke.
Ja, ohne Schritt.
Ah, ich hätte noch eine Frage für Stechen vorbereitet. Die brauchen wir nicht, weil Karim ganz klar gewonnen hat. Aber wollte ich die noch hören, weil die fand ich echt ganz cool.
Ja, Hitters.
Wie alt wurde die älteste Schildkröte?
Oh.
Beziehungsweise besser gesagt Landschildkröte.
Okay, okay.
139 Jahre.
Oh, es gab irgendwie irgendwas, das ist ein Maximum für Lebewesen, die also jetzt keine Bäume irgendwie für Tiere gibt. Maximale Lebensdauer und dass irgendwie diese Schildkröte da oder irgendwie das älteste Lebewesen da dran gekommen ist. Aber ich habe keine Ahnung. Was hast du gesagt, Marcel? 139?
Ja, genau.
Ich sag mal 270.
Shit, ich hatte 220 als erstes im Kopf und dachte mir, das wäre viel zu übertrieben.
Also bei der Schildkröte handelt es sich um die Aldabra-Riesenschildkröte und da wurde überliefert, dass sie mit einem Lebensalter von 256 Jahren verstorben ist. Karim schon sehr nah dran.
Sick. Boah, Karim.
Krass, ey.
Not
aber das,
bad.
Es gab irgendwie, ich weiß nicht, ich krieg's, boah, super gefährliches Halbwissen, aber irgendwas gab's, dass es ein Maximal, genauso wie Bäume ja eine Maximalhöhe erreichen können, bevor der Wasserdruck abreißt, gibt es auch bei Tieren, glaube ich, irgendwie so ein Maximalalter, aber keine Ahnung, egal.
Aber ich habe das Gefühl, das trifft ja hauptsächlich auf irgendwelche Lebewesen an Land zu. Im Wasser ist es ja nochmal alles viel krasser.
Ja, da hast du
die
recht.
Werden, ja. Die werden ja ewig alt, irgendwie so ein Schwamm oder so.
Ja, das stimmt, ja. Cool, sehr geiles Spiel. Vielen Dank, Maike. Ja.
Hat Spaß gemacht.
Ja, gerne.
Mega. Ja, cool. Dann sind wir schon wieder durch. Und wenn ihr mehr von unseren lieblichen Visagen sehen möchtet, dann geht doch auf...
Tun sie doch gar nicht.
Auf Instagram?
Ach so, ja. Auf Instagram schon.
Da gibt es auch ein Bild vom Popo von Massis Hund. Das werde ich mir eigentlich
schon. Ach so, ja. Ach so, oh, das ist schön. Maike, was hast du da gemacht? Wann hast du mich fotografiert?
Wir brauchen mehr Follower, dafür tun wir alles.
Okay.
Weniger meinst du, Maike, weniger. Also hausdeprofis_podcast, schaut es euch an, seht einen Popo. Viel Spaß, bis nächste Woche. Tschüss.
Ciao. Ciao.
Achtung, Achtung, nächste Woche wird es keine Folge geben, denn wir haben festgestellt, dass nächste Woche Massi Geburtstag hat am 4th of July. Gratuliere dir mal. Ich ziehe um, Maike ist im Urlaub, deshalb nehmen wir nächste Woche nicht auf. Ist aber gar nicht schlimm, weil wir nächste Woche euch nämlich die Wahl stellen, was wir übernächste Woche als Thema haben werden. Das heißt, wir haben drei richtig knusprige Themen vorbereitet und ihr könnt auf unserem Instagram-Kanal auswählen. Schaut einfach mal rein, geht in die Stories, votet und dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Macht's gut!